Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht hilft ein bisschen Humangenetik, also ganz an den Anfang, pränatale Erkundung, weg vom Fluss, hinter Lea und Rahel zurück, vorbei an der Himmelsleiter und dem brüderlichen Streit. Hinter den erschlichenen Segen zurück und hinter das Linsengericht und noch hinter den ersten Schrei, den Fersengriff und die Geburtswehen Rebekkas. Zwei befruchtete Eizellen, getrennte Plazenta und Fruchtblase, von der ersten Zellteilung an genetisch nicht ähnlicher als andere Geschwister, Jakob und Esau. Diese Namen wird man ihnen geben. Zwei gleich alte, aber ungleiche Brüder, schon im warmen Dunkel des Mutterleibes. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Zweieiig, ein Vater, Isaak. In diesem verworrenen Anfang ist das Leben der beiden vorweggenommen. Man erzählt sich, dass die beiden schon im Mutterleib aneinander gerieten und sich stießen. Konkurrenz durch Kontrast. Der eine, Esau, wird später Jäger. Jakob wird das schützende Zeltlager kaum verlassen. Das Drama nimmt hier seinen Lauf, denn es kann nur einen geben. Die erste Tat Jakobs, sein Griff nach der Ferse seines Bruders, als wolle er ihn in den Mutterleib zurückziehen, ihn im Geburtskanal überholen, zeigt schon an Streit und List und eigentlich die hilflose Vergeblichkeit, Umstände und unumstößliche Tatsachen ändern zu können, ohne dass daraus Chaos entstünde, Zwietracht, Trennung und Schmerz. Nur einer kann erstgeboren sein und bekommt sein Recht und Segen, wenn er nicht darum betrogen wird. Wenn der andere, der nachgeborene Jakob, dieses Recht und diesen Segen nicht um alles in der Welt begehrt, und er begehrt es. Und dieses Begehren treibt ihn um und an und führt ihn letztendlich in diese Nacht und an die Furt des Jabok, Jakob. Mittlerweile mehrfacher Ehemann, vielfacher Vater, reich an Gütern und in Furcht vor seinem Bruder Esau, der kommt, ihn zu töten. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und wurde doch an meinem Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Da wird er doch tatsächlich gesegnet, Jakob. Dieses hinterhältige Schlitzohr, ein Betrüger, wie er in der Bibel steht. Dem Bruder hat er das Recht des Erstgeborenen abgeluchst für einen Topf voll Linsen, Erbschleicher. Den alten, hilflosen und fast blinden Vater hat er hintergangen und sich von ihm segnen lassen, dieses zeitlebens protegierte Muttersöhnchen. Wachs in den Händen Rebekkas. Ein Skandal. Sympathisch, geht irgendwie anders. Wie oft hat er bekommen, was er wollte? Wie oft ist es ihm gelungen, die Dinge zu seinen Gunsten zu wenden? Wie oft ist er einfach durchgekommen und stand als Sieger da? Jetzt aber zittern ihm die Knie aus Furcht vor seinem Bruder und er bringt die Kraft auf mit, ja mit wem eigentlich? Zu ringen, Nahkampf. Freistil, ganzer Einsatz. Rabbi Rashi kommentiert im 11. Jahrhundert, denn so pflegen die zwei zu tun, die sich anstrengen, um einander zu Boden zu werfen, dass einer den anderen umschlingt und mit seinen Armen bindet. Jakob lässt nicht locker. Wieder einmal nicht. Der Mann hat einen Ehrgeiz entwickelt. Man kann nur staunen. Später wird er sagen, er hätte in seinem nächtlichen Feind Gott erkannt. Gott, den doch eigentlich niemand lebend von vorne und von Angesicht zu sehen bekommt. Mit ihm höchst selbst hat er also gerungen, die ganze Nacht hindurch. Als sich der feuchte Flussnebel verzog, stand ein anderer Mensch da im Licht der morgendlichen Sonne. Gesegnet zwar, jedoch hinkend, und mit anderem Namen. Jakob ist über Nacht mit letzter Kraft und unter Schmerzen zu Israel geworden. Und so wie Jakob in einem anderen Licht erscheint, so auch endlich die Geschichte. Jakob war ein Nichts. Er kämpfte sich durchs Leben, wie manch einer von uns sich durchs Leben kämpft. Listig und streitsam, eher blass. Und unscheinbar. Ein zweitgeborener Hirte in einer unsicheren Welt. Ohne wirkliche Perspektive. Allein durch verheißungsvolle Träume mit einer fernen Geschichte gerade noch so verbunden. Abraham und ein weiter Horizont. Doch nichts, aber auch gar nichts sprach dafür, dass Jakob Teil dieser Verheißung werden würde. Es deutete nichts darauf hin. Recht und Segen hin oder her. Er konnte sich noch so sehr mühen und mit List und Tücke vorgehen. Am Ende kam sein Bruder Esau mit 400 Mann unter Waffen, ihn und seine Kinder und Frauen zu töten und seine ganze Familie auszulöschen. Am Fuße der Himmelsleiter war ihm noch verheißen worden, dass seine Kinder und Enkel und Urenkel so unzählbar wie der Staub sein würden. Jetzt droht die Geschichte abzubrechen. Und zwar ganz und für immer. alles stand auf dem Spiel. Und Jakob lässt nicht locker. Er lässt nicht von diesem Traum und dem Versprechen Gottes, ihn zu behüten und mit ihm zu ziehen. Gott hatte es versprochen. Er hatte es gesagt und Gott bekommt es in dieser Nacht mit Jakob zu tun, mit einem, der nicht von Gott und seinen Verheißungen lässt. Mit Jakob, der eine Perspektive will. Jakob fordert Gott heraus und umschlingt ihn und bindet ihn an sich. Jakob hängt am Leben und lässt das Leben nicht mehr los. Es ist ein österliches Ringen. Jakob will, dass sich sein Schicksal ändert und seine Geschichte einen anderen Verlauf nimmt als den, der sich da bedrohlich abzeichnet. Und diesmal endgültig. Segen oder nix. Treten wir Jakob zur Seite. Stehen wir mit ihm in diesem Morgen und im Lichte von Ostern als Gottes geliebte Kinder. Vielleicht nur noch lose mit dem Wort der Auferstehung verbunden und dem Versprechen eines ewigen Lebens, dem zweifelnden Thomas, ähnlicher als den Frauen am Grab. Wir haben ja nicht einmal mehr die Wunden, in die wir unsere Finger legen könnten. Worte haben wir. Was deutet darauf hin, dass wir Teil dieser Worte sind und dass sie uns zugesprochen sind als Worte für uns? Was deutet denn schon darauf hin, dass Gott mit uns etwas Großes vorhat und wir seine Söhne und Töchter sind, seine Heiligen, heilig, Geschwister seines Sohnes, ihm gleich in der Auferstehung fast? Ist das nicht alles schon ein ganz verblasster Traum, frage ich mich manchmal, eine ungefähre Ahnung, als würde man in einen Raum kommen und merken, dass hier irgendwann einmal jemand geraucht hat. Doch der Raucher ist längst verreist und der Rauch ist verflogen. Wir hätten gerne auf eine Zigarette mit ihm über all das gesprochen. Lange ist das alles her. Diese Geschichte und eigentlich überhaupt. Jetzt stehen wir hier. 9-mal klug, clever und smart und im Angesicht der Welt und ihrem Lauf doch ziemlich ratlos. Ist das nicht alles schon eine längst verwehte Spur, über die die Stürme unseres Lebens hinweggezogen sind? All das Chaos, all die Undurchsichtigkeit. Wir stehen da auf weitem Raum und suchen also nach Wegmarken, Hinweisen und einer Richtung, damit das eben nicht eine alte Geschichte unserer Mütter und Väter bleibt, die wir gerne hörten, als wir noch an Wunder glaubten. Es gibt ja so Familienthemen, die sich durch die Generationen in Variationen irgendwie immer wiederholen. Und man wird diese Themen nicht los. Kann es sein, dass diese Geschichte von Jakobs Kampf am Jabbok so ein Familienthema ist, das sich durchzieht bis in unser Leben? So kommt es mir vor. Wir haben unsere eigenen Geschichten und sie erzählen vom Unvermögen und vom Scheitern und vom Immergleichen allzu oft. Über ganze Seiten hören wir von Krankheit und Tod und Krieg und Tränen und Schuld und der Zerstörung der Welt und Streit und ein Kapitel schreibt sich nach dem anderen fort. Aber war uns denn eigentlich nicht was ganz anderes versprochen? Wie lange ringst du schon, wartest auf den Morgen und auf den Segen und spürst, wie deine Kräfte doch schwinden, du den Schmerz nicht mehr aushältst, verrenkt? Niemand wird dieses Ringen unversehrt überstehen. Ich nicht und du auch nicht. Unser Ringen mit dem Leben, diesem Verheißungswort, diesem fernen Traum, unser Ringen mit Gott und dem Leben, von denen wir beide ja nicht lassen können, hat uns ja schon so oft verletzt und wird uns verletzen und verletzlich halten. Hinkend, lahmend werden wir vielleicht zurückfallen und viel langsamer sein. Gesegnet zwar, aber nicht unberührbar an Leib und Seele. Der Segen Gottes ist kein Abwehrschild, kein mächtiger Zauber und alles wird gut. Jakob wird seine Frau Rahel, um die er geduldig 7 Jahre lang warb und in deren Augenglanz er sich verliebte, unter der Geburt ihres Kindes verlieren. Seinen Sohn Josef wird man ihm nehmen, eine lange Zeit, als wäre er tot. Sein Reichtum wird ihn und seine Familie nicht durch die Hungersnöte bringen. Jakob wird noch oft gerungen haben. Mit unserem Gott. Der Kampf in der fürchterlichen Nacht am Jabbok hält Jakob und Israel in der Geschichte. Er hält ihn im Versprechen und am Leben und ein ganzes Volk. Da ist er einmal der Erstling gewesen. Endlich. Der Erstling im morgengrauen Kampf zur Seligkeit entbunden. So hat es Nelly Sachs gedichtet. Ein neuer Mensch. Hinkend wird er sich seinem Bruder Esau nähern und sich vor ihm verneigen bis zum Boden 7-mal, bis die ungleichen Zwillinge einander in den Armen liegen und weinen. Jesus hat in Gethsemane gerungen. Er hat am Kreuz gerungen mit seinem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir lassen auch nicht locker. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Bei uns nicht und in der Welt nicht. Ein für alle Mal gilt nicht mehr. Die Dinge sind für uns zum Guten gewendet. Seit nach dem großen Streit der Stein vom Grab gerollt wurde. Wir tragen nicht nur die Spuren, Blessuren und Verletzungen aus den Begegnungen mit Gott und dem Leben an uns. Vom blauen Fleck bis zur Amputation sind wir die, die das Leben an uns, aus uns gemacht hat. Und mehr sind wir auch. Auf uns liegt der Name Christi. Wir sind wie die neugeborenen Kinder. Wir haben Perspektive und von der lassen wir mit Israel nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.